Beyond the Floss.
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 The Empowering Dental Podcast.
Wir nehmen euch mit in unseren privaten und beruflichen Alltag als Zahnärztin.
Sprechen über Höhen und Tiefen, ein gesundes Mindset und mentale Balance in der Zahnmedizin.
Teilen mit euch, was es wirklich heißt, heutzutage Zahnarzt zu sein.
Und bei uns findet ihr Empowerment für euer Daily Dental Life.
Jeden Mittwoch. Überall da, wo es Podcasts gibt. Folgt uns gerne auch bei YouTube, TikTok und Insta.
Herzlich willkommen zu Beyond the Floss, the Empowering Dental Podcast.
Hi, auch nochmal von mir.
Heute tauchen Anni und ich tief ein in die Themen Struktur, Motivation, Effizienz und mentale Stärke. Denn 2025 ist ein Jahr voller Herausforderungen, wachsende Anforderungen und es geht uns nicht nur darum, Aufgaben einfach abzuarbeiten, sondern wir wollen mit einer klaren Vision und einer inneren Stärke durch die Praxis gehen und damit beeinflussen wir auch positiv unseren Alltag. Wir sprechen also darüber, wie du dein Jahr mit einer starken, positiven Mentalität beginnen kannst und dann deine Ziele auch klar definierst, sodass du dir selbst auch den Raum gibst zur Reflexion und die richtigen Strukturen dann schaffst, um wirklich effektiv und fokussiert zu arbeiten. Uns geht es nicht nur um Zeitmanagement, sondern auch darum, wie du deine eigenen Kräfte mobilisierst und dich immer wieder neu motivierst, damit du mit einem klaren Mindset die besten Ergebnisse erzielst. Diese Folge ist für alle von uns, denn wir haben das Gefühl, dass wir nicht nur unsere technische, zahnmedizinische Expertise steigern möchten, sondern wir möchten resilienter werden, unsere innere Haltung stärken und dann wirklich erfolgreich sein. Also hört mal rein, lasst euch inspirieren, sodass ihr euer Jahr 2025 auch mit Fokus, Balance und einer kraftvollen inneren Ausrichtung gestalten könnt. Die Highs und Lows kommen von Anni. Auch das Learning der Woche, super interessant dieses Mal, habe ich schon selbst getestet, kommt von Anni. Und das Dental Empowerment hört ihr von mir. Viel Spaß, ihr Lieben.
Highs und Lows. Mein High diese Woche ist mein Geburtstag gewesen. Tada! Und zwar bin ich bin ganz wunderbare 33 geworden. Ich hatte eine meiner besten Freundinnen zu Besuch, die ist extra nach Irland gekommen. Dann habe ich mit Familie zusammen gefeiert und mit Freunden. Und dann ist das auch nochmal gar nicht 33-like ganz aus dem Ruder gelaufen. Und zwar haben wir in meinen Geburtstag reingefeiert. Und das ist dann bis 3:30 Uhr nachts, also am nächsten Tag morgens, so spät ist es geworden. Und ja, wir haben uns gut unterhalten, wir haben den Champagner fließen lassen und haben einfach mal nochmal eine wilde Nacht genossen sozusagen. Und das Witzige war, dass in dem Club, in dem wir gelandet sind am Ende, das ist eigentlich einen Club für jüngere Leute und es war von einem Sonntag auf einen Montag. Da war also quasi niemand, nur eine Gruppe von Mädels, muss ich jetzt ja mal sagen, Mädels, wo auch eine Geburtstag hatte.
Wie alt ist die geworden?
Pass auf, genau darum geht's. Und zwar hat sie Geburtstag gefeiert und mir war klar, die sind halt super jung. Und dann habe ich gesagt, hat eine von euch Geburtstag? Wir kamen irgendwie darauf, und dass ich meinen Geburtstag feiere und wir haben uns ein bisschen unterhalten. Mhm. Ja, eine hätte Geburtstag. Aber da meinten die ja, wir sind ja bestimmt im selben Alter, so ungefähr. Ich sag, ich glaube nicht. Und dann habe ich erst nicht erzählt, wie alt ich werde. Und dann sagt erstmal ihr, wie alt ihr seid. Und die eine ist halt 17 geworden. Und ich meinte so, naja, also ich bin fast doppelt so alt wie du. Was? Nein. Und da sieht man halt auch wieder, es kommt immer darauf an, wie man das Leben lebt in dem Moment.
Ja.
Und das war irgendwie ganz schön. Wir waren einfach eine Gruppe von Menschen, die sich halt sehr gut kannte. Und in so einem engen Kreis, dann ist es völlig egal, wie viele Leute da in diesem Etablissement sind. Es geht darum, dass man halt zusammen Spaß hat. Und deswegen war das ein absolut gelungener Geburtstag, also reinzufeiern, und dann am nächsten Tag sind wir auch nochmal essen gegangen und haben das Ganze ganz, ganz entspannt ausklingen lassen. Mein Low kommt aus der Praxis. Es ging darum, ich hatte einen Tag mit unglaublich vielen Patienten, weil mein Kollege krank war. Ich glaube, das habe ich sogar im Podcast auch erzählt, wenn mich jetzt nicht alles täuscht.
Auf jeden Fall in der Story.
Auf jeden Fall in der Story.
Ja. 53 Patienten hattest du, glaube ich.
Genau. Also ich hatte 53 Patienten an diesem Tag und bin von Zimmer zu Zimmer gesprungen. Es waren 4 Prophylaxen, wo ich Kontrollen machen musste. Und eine dieser Kontrollen aus der Prophylaxe, die wollte nicht warten. Und ich habe mal wirklich mein Bestes getan, habe mir für alle die Zeit genommen, die halt irgendwie möglich war und nötig war. Und war ich 10 Minuten im Verzug.
Was wirklich nicht viel ist. Also das passiert ja auch ohne 53 Patienten.
Genau. Aber hier in Holland sind die Patienten noch ungeduldiger, was die Zeit angeht. Jedenfalls war der Patient schon vorne an der Rezeption und hat gefragt, wie lange es denn noch dauert und hat damit gedroht, sozusagen zu gehen. Ich hatte gerade einen anderen Patienten, den ich behandelt hatte, und ich hatte einen kleinen Jungen noch in einem anderen Behandlungszimmer, der darauf gewartet hat, seine Kontrolle zu bekommen. Und dann habe ich gedacht, nee, also jemand, der jetzt so ungeduldig ist, da lasse ich jetzt nicht den kleinen Jungen, der ja auch 10 Minuten gewartet hat, ich lasse jetzt nicht den kleinen Jungen warten.
Nee, Kinder lasse ich grundsätzlich nicht warten. Nee. Die gehen immer vor und das sage ich den anderen Patienten dann auch.
Genau. Und dann bin ich eben zum kleinen Jungen gegangen und habe dann die Kontrolle gemacht. Und bei Kindern braucht man ja auch immer mal ein bisschen mehr Einfühlungsvermögen. Der war irgendwie 7.
Ja.
Jedenfalls habe ich den kleinen Jungen glücklich gemacht und dann bin ich zum Patienten gegangen, komme rein und höre, wie der Patient sagt, meine Assistenz hat ihn gerade gebeten, können Sie nicht mit dem Kopf ein bisschen weiter nach oben im Stuhl kommen? Also nur mit dem Kopf wird schwierig. Und das ist halt so eine unnötige Aussage, weil das natürlich das ist, was sie gemeint hat. Und dann kam ich rein und meinte in dem Moment, ich bin mir ganz sicher, dass das meine Assistenz auch meinte. Dann dreht er sich um und sagt, ich habe ja gar nicht gesehen, wie sie reingekommen sind. Und dann habe ich gesagt, ich fand das in dem Moment eigentlich ziemlich gut. Naja, man hat ja hinten auch keine Augen, das wird ja schwierig.
Ja.
So darauf gemünzt, was er ja gerade meinte, ne? Da kann man ja nicht nur mit dem Kopf.
Ja.
Dann habe ich die Kontrolle gemacht, da natürlich 100% gegeben, so wie immer. Ich würde niemals meine Emotionen, meine Behandlungsqualität beeinflussen lassen. Und dann habe ich mir aber danach mit ihm noch die Zeit genommen, 2 Minuten darüber zu sprechen, wie die Situation ist, dass ich alleine bin, dass ich erbitte im Gesundheitssystem, dass wir da aufeinander achten, also von Patienten als auch von Zahnarztseite jetzt in diesem Fall. Und dass da bestimmte Wartezeiten entstehen können, weil wir nicht voraussehen können, was passiert und dass wir uns für jeden Patienten eben die Zeit nehmen wollen. Ich habe das total entspannt und ruhig gesagt. Was aber der Patient probiert hat, während ich gesprochen habe, ist immer dazwischen zu kommen und mich zu unterbrechen. Und das habe ich halt nicht zugelassen, sondern ich habe halt in meinem entspannten Ton meine Anmerkungen zu Ende geführt und habe ihm dann Zeit gegeben zu antworten. Und darüber hat er sich jetzt beschwert.
Was hat er denn geschrieben, dass du ihn nicht hast ausreden lassen oder was?
Das weiß ich noch nicht so genau, was er jetzt genau geschrieben hat, weil, und das fand ich ein bisschen ungünstig, ehrlich gesagt, von der Person, die es mir überbracht hat, die Nachricht, weil die Person mir das nämlich am Freitag vor Weihnachten erzählt hat, dass diese E-Mail reinkam. Und da wird jetzt nochmal nächste Woche drüber gesprochen.
Okay.
Und das ist halt so zeitpunktmäßig irgendwie auch ungünstig, weil ich das natürlich, ich habe da jetzt nicht jeden Tag drüber nachgedacht, aber weil ich das schon kurz vor Weihnachten
das belastet einen einfach. Ja, außerdem haben wir ja gelernt, ne? Feedback immer direkt und zeitnah.
Genau, aber vielleicht nicht gerade vor Weihnachten und dann halt auch nur, da ist was.
Direkt. Ja, genau. Klären.
Ja, das ist mein Low gerade in der Praxis.
Verstehe ich, würde mich total belasten.
Das hat nichts mit der Behandlung zu tun, das ist halt genau so eine zwischenmenschliche Querele, die einen sehr mitnehmen kann, auch in seinem privaten Alltag.
Das verstehe ich und also es wäre auch schön, einfach dann vielleicht nochmal einen Gesprächstermin mit dem Patienten zu haben und das dann nicht direkt über Dritte zu klären, die gar nicht dabei waren, ist auch immer schwierig.
Ja.
Ist auch als Führungsperson in der Situation nicht so cool. Man kann einfach nicht 100% perfekt die Situation
einschätzen. Und die Assistenz zum Beispiel, die Assistenz war super dankbar in dem Moment, weil ich sie ja in Schutz genommen habe. Die hat das nach der Behandlung von diesem Patienten, das war ja nur kurz eine Kontrolle, auch nochmal gesagt, wie toll sie das fand, dass ich sie da in Schutz genommen habe, weil sie sich ja gar nicht zu wehren wusste. Und das haben wir ja auch schon mal besprochen, wenn jemand gegen meine Assistenzen da irgendwie vorgeht, dann kann ich sehr deutlich werden, dass das nicht passiert.
Fokus Beyond the Floss.
Man sagt ja tatsächlich, dass Januar mit der umsatzschwächste Monat generell ist. Nicht nur bei uns in der Praxis, sondern auch im ganz normalen Handel.
Weil alle ihr Geld ausgegeben haben vor Weihnachten.
Genau. Und wir hatten, glaube ich, auch schon mal darüber gesprochen, dass es teilweise schlau sein kann, sich diese Flaute so zu planen, dass die gar nicht erst entsteht, quasi absichtlich Behandlungen in den Januar zu schieben, zu ziehen, mit Patienten zu besprechen, ob das nicht vielleicht sogar schlauer ist, das dann zu machen, damit man gar nicht erst in diesen Leerlauf gerät. Mhm. Denn für uns bedeutet der Leerlauf ja natürlich einmal Frustration in der Praxis, weil man eben weniger ausgelastet ist, aber natürlich auch finanziell eine kleine Einbußung vielleicht. Und ich weiß ja, du bist ein Fan von Listen und Plänen und Übersichten. Es ist ja tatsächlich sinnvoll, sich Gedanken darüber zu machen, was ist im letzten Jahr gut gelaufen umsatzmäßig? Ja. Wie viel Umsatz hat man gemacht? Welcher Monat war gut? Welcher war schlecht? Woran lag es? Man sollte sich halt mal diese Zahlen angucken. Und dafür ist gerade der Januar eigentlich perfekt.
Ja, finde ich auch. Also ich weiß nicht, wie du das machst, aber ich setze mich halt jedes Mal am Jahresende oder halt am Jahresanfang jetzt in diesem Falle, weil es so stressig war, im Dezember hin und gucke mir an, was meine Umsätze sind. Ne? Mhm. Also das sollte eigentlich meiner Meinung nach jeder einmal tun, am Ende des Monats sowieso und auch einmal am Ende des Jahres. Und dann die Schwankungen, die kann man sich ja mal angucken, ne? Woher die kommen. Das hat nicht unbedingt was mit der Praxis zu tun, aber wenn du weißt ungefähr, was du das Jahr davor verdient hast, in welchem Monat, dann kannst du ja auch schon viel besser für dieses Jahr kalkulieren, was will ich eigentlich ausgeben diesen Monat. Ja. Wenn du jetzt zum Beispiel selbstständig in der Praxis wärst, kannst du dir auch überlegen, okay, was will ich investieren und wann ist da ein guter Zeitpunkt, wenn du ungefähr weißt, was du umgesetzt hast in den verschiedenen Monaten.
Bei uns wird zum Beispiel jetzt gerade das Prophylaxezimmer umgebaut, weil auch einer von unseren Ärzten im Moment im Urlaub ist, sodass wir nur zwei Ärzte sind anstatt drei, sodass die Prophylaxe in ein anderes Zimmer ausweichen kann. Ja. Und das ist auf jeden Fall ein sehr schlaues Investment. Mhm. Und jetzt kriegen wir da einen neuen Stuhl und nutzen eben diese Zeit aus zum Beispiel. Also das jetzt mal so auf Praxisebene. Ja. Und persönlich
setzt du dir Ziele persönliche, finanzielle für so ein Jahr oder gehst du einfach,
Doch,
auf jeden Fall. Du hast so einen Sparplan quasi, also was du jetzt sparen willst.
Ja, ich habe Sparpläne auf jeden Fall und da bei uns unser Gehalt ja auch immer sehr schwankend ist, eben an die Umsätze angepasst, habe ich da, was das anbelangt, privat ein bisschen langfristigere Ziele als eben jetzt monatlich gesehen, aber in der Praxis zum Beispiel bin ich jemand, der auch täglich seinen Umsatz checkt und finde das je nach Software auch vergleichsweise leicht oder eben nicht leicht. Also Charlie zum Beispiel fand ich damals richtig gut, als ich das hatte. Das fand ich super übersichtlich und da kann man auch dieses Vier- beziehungsweise Sechs-Augen-Prinzip sehr, sehr gut verfolgen, dass man eben auch weiß, dass es schon fertig abgerechnet ist zum Beispiel.
Ja, genau.
Ja, das hatten wir ja in unserer letzten Folge auch schon mal angesprochen. Wer sie noch nicht gehört hat, sie ist ja mit der lieben Sandra, mit dem Abrechnungsfuchs.
Ja, genau. So ein Ziel, ein langfristiges, finde ich auch immer gut. Wenn man jetzt zum Beispiel Pläne hat, also angenommen, du willst halt irgendwie eine große Reise machen, du willst den Urlaub machen, dann, dass du dir am Anfang des Jahres einmal ganz konkret vor allem vor Augen führst, was können da ungefähr die Ausgaben sein? Wo kann es überhaupt hingehen quasi, wenn du es jetzt nicht schon im Jahr vorher weißt? Wie weit weg kann das Ziel sein? Wie teuer wird das sein ungefähr? Wenn du dann weißt, was du zur Verfügung hast, ganz einfach, ne? Es gibt ja diese Finanzübersichten. Mein Vorhaben zum Beispiel für 2025 ist halt der Klassiker. Ich will unbedingt mal nach den ETFs und so weiter gucken, mich damit auseinandersetzen, wie kannst du dein Geld gut anlegen? Weil das ja zum Beispiel auch was ist, was in unserem Studium jetzt Privatanlagen halt auch gar nicht besprochen wird. Da muss man sich auch privat weiterbilden.
Ja. Und da gibt's ja online 1000 Podcasts dazu zum Beispiel, die jetzt ja gerade auch überborden mit Informationen im Januar über, wie lege ich mein Geld gut an.
Mhm.
Und wir sind jetzt ja auch in einem Alter, wo man darüber einfach sprechen muss.
Witzig, dass du es sagst. Ich habe ja gerade eben kurz vor dem Podcast noch meinen Termin gehabt mit meinem Finanzberater. Ja. Da habe ich auch schon wieder den klassischen, also es ist ein Berufsgruppenproblem, habe ich auch schon mal gefeedback bekommen. Die klassische Zahnärztin raushängen lassen. Ach so, nee, einmal jährlich reicht mir das eigentlich mit dieser Performance-Besprechung. Nee, also häufiger muss ich das nicht wissen. Ob ich mir das selber ab und zu angucke? Ja, ab und zu mal. Ja. Also total konträr. Privat gucke ich mir sowas gar nicht so häufig an. In der Praxis bin ich total darauf erpicht.
Mhm.
Ich weiß gar nicht, woran das liegt. Das ist total paradox.
Naja, das ist halt, das eine ist halt irgendwie so das Langfristige, glaube ich, und das andere ist halt sehr kurzfristig, ne? Bei dem einen, bei dem Umsetzen zum Beispiel, da willst du dann ja auch einfach eine Übersicht haben, okay, was bekommt man jetzt im Monat? Das ist ja sehr in diesem Moment für dich wichtig. Das andere, das Langfristige, weil wir ja ein Leben haben, was so unglaublich schnell und sehr intensiv gefüllt ist, das ist so weit weg, dass man sich mal so denkt, okay, das ist halt so Priorität Nummer 73, da kommt man halt nie hin. Ja, läuft ja schon irgendwie so.
Ja.
Und das halt zu verändern, das würde ich sehr gerne machen in 2025,
mhm.
weil alle Rechnungen der Welt eben zeigen, du musst kontinuierlich anlegen, du musst früh genug beginnen, jedes Jahr zählt, dass du früher beginnst.
Ja.
Das sind Dinge, die weiß man.
Frau.
Ja.
Frau. Du, also, ich habe letztes Jahr geheiratet. Ich bin arm. Ich bin jetzt arm.
Immer. Ja, auch solche Ausgaben, das sind ja dann einmalige Ausgaben hoffentlich.
Gerne.
Aber da einfach zu wissen, auch was hat das jetzt am Ende wirklich gekostet zum Beispiel?
Mhm.
Was habt ihr wieder reinbekommen? Wo steht ihr jetzt? Wenn man in einer Partnerschaft ist, ja auch zusammen einfach mal drüber sprechen.
Ja klar, auf jeden Fall. Aber Anni, du hast es ja gerade eben schon gesagt, es ist auch sinnvoll in unserem Beruf, den Urlaub zu planen, anhand von den Umsätzen, die man aus dem letzten Jahr oder auch vielleicht aus den letzteren Jahren erfahrungsgemäß dann erwirtschaftet.
Ja.
Und dann ist natürlich immer noch der Punkt, je nachdem, wie viele Behandlerinnen mit Kindern in der Praxis arbeiten, weil man seinen Urlaub natürlich auch nehmen kann.
Ja.
Aber gehen wir jetzt mal davon aus, man würde sich jetzt selber seinen Urlaub so legen, wie es umsatztechnisch am schlausten wäre. Wann würdest du dir am liebsten deinen Urlaub nehmen?
Also den langen Urlaub, dann im Winter, wenn die anderen alle keinen Urlaub haben und die Skifahren kann, die Pisten frei sind.
Okay, aber das ist ja bezüglich Umsatz eigentlich nicht so schlau.
Ich habe nicht gesagt, dass ich das selber so mache. Ich sage, dass es schlau ist. Nein, also ich würde mir meinen Urlaub, wenn ich den nach dem Umsatz richten würde, dann, naja, also ganz ehrlich, wenn man noch keine Kinder hat, in der Urlaubszeit zu planen, ist halt finanzieller Selbstmord, weil alles 4-5 Mal so teuer ist. Sorry to say, jeder, der Kinder hat, weiß es. Das ist halt einfach unglaublich teuer, weil dann alle in den Urlaub wollen.
Ja.
Und ganz ehrlich, das ist aber auch in den Praxen dann relativ umsatzschwach, weil ja alle im Urlaub sind und nach der Urlaubszeit will keiner Geld ausgeben.
Mhm.
Also vor der Urlaubszeit geben alle nochmal Geld aus. In der Urlaubszeit hast du weniger und danach wird's noch weniger. Das heißt, wir müssten sozusagen vor der Urlaubszeit viel arbeiten.
Genau.
In der Urlaubszeit machen wir dann weniger. Und dann, wenn die Urlaubszeit vorbei ist, dann können wir in Urlaub gehen.
Genau, eigentlich schon. Eigentlich wirklich immer antizyklisch Urlaub machen.
Genau,
ne?
Wenn es geht.
Ja, und mein Chef macht das zum Beispiel sehr schlau. Der ist immer im Januar erstmal weg.
Ja.
Und ja, das erfahre ich schon auch. Also die ersten 2 Wochen im Januar, würde ich sagen, sind am umsatzschwächsten, egal wie gut du es planst.
Muss ich gerade sagen, bei mir ist das knallevoll. Ich glaube aber, dass es vor allem auch daran liegt, dass ich halt im Februar und im März 4 Wochen weg bin. Und dadurch ist das halt jetzt voll geknallt, ne?
Das ist klar, ja.
Ja,
ja, total cool, dass du da nochmal so lange unterwegs bist.
Ja, ich freue mich da auch mega drauf. Ich muss auch ehrlich sagen, den Urlaub, den wir jetzt hatten mit Weihnachten, Es ist natürlich Urlaub, aber wir haben ja auch probiert, uns da zusammenzufinden und eine freie Zeit mal zu finden. Man macht so viele Sachen, dass so ein richtiger Urlaub, wo man ausspannt, ist das nicht.
Ja, ich weiß, was du meinst. Also beschreiben ja auch wirklich viele, dass dieser Jahreswechsel irgendwie immer so ein bisschen anstrengend ist und dass man danach erstmal noch ein kleines Reset braucht, um dann richtig starten zu können. So fühlt sich
Ja.
das für mich dieses Jahr definitiv auch an. Okay, also um sein Jahr jetzt super strukturiert und effizient zu gestalten, was den Urlaub anbelangt, müssen wir schon auch einen Aspekt mit einbeziehen und das sind die verlängerten Wochenenden
Die Nora, ja,
beziehungsweise
die Brückentage.
die Brückentage. Super wichtig. Ist schon so. Also, das macht echt was aus, ne? Kurze Urlaube machen den Kohl schon auch fett. Also,
Ja.
klar, es ist nicht dieselbe Entspannung, wie jetzt wirklich 2 Wochen komplett raus zu sein.
Ja.
Aber ich habe letztes Jahr gemerkt, als ich weniger Urlaube gemacht habe, weniger kurze, dass mir das gefehlt hat. Weil
Ja.
ich dann eben mein, ja, ich brauche das so ein bisschen, um mich auch zu reflektieren, um vielleicht mal ein bisschen neue Einflüsse zu sammeln, neue Städte anzuschauen oder einfach alte Freunde zu besuchen.
Ja.
Und da habe ich dann schon auch nochmal drüber nachgedacht, was das umsatztechnisch für mich für einen Einfluss hat, wenn ich quasi kürzere Urlaube mache, dafür
Ja.
aber regelmäßiger. Und da finde ich, ist zum Beispiel der Freitag immer schlauer zum Freinehmen als der
Ja.
Montag.
Stimmt.
Du hast
Ja.
ja den Freitag eh frei,
I
aber
like. I love. I
ja,
need.
aber so generell, also würdest du denken, es macht mehr Sinn, also mehr kurze Urlaube zu machen, jetzt rein finanziell gesehen?
Rein finanziell gesehen. Also ich würde, wenn ich mir den Urlaub so angucken würde, halt am liebsten viele kleine Trips machen und dann halt einmal großen Urlaub. Es ist tatsächlich so, dass hier von der Uni die Zahnärzte und Ärzte verpflichtend mindestens 2 bis 3 Wochen frei nehmen müssen, weil erst nach 2 Wochen ungefähr dieser Entspannungseffekt eintritt. Und gerade eben im Gesundheitssystem ist der ja so wichtig. Und deswegen ist das verpflichtend vorgeschrieben. Finde ich total interessant, weil es das ja bei uns gar nicht gibt. So, sie müssen so lange Urlaub nehmen. Am liebsten in Deutschland wollen ja die Arbeitgeber so wenig wie möglich und schon gar nicht so lange am Stück. Wenn du 3 Wochen Urlaub haben willst, musst du das ja fast ein Jahr vorher angeben oder am liebsten 2.
3 Wochen Urlaub gibt es eigentlich ja quasi nicht. Muss ein Sonderurlaub sein schon, der genehmigt ist dann, ja.
Ja.
Und diese Motivation dann halt auch wieder zu finden, ist auch, finde ich, teilweise tricky, weil es so anders ist, weil es so ein anderes Leben ist.
Ja.
Denn wir sind halt einfach als Ärzte die einzigen oder Ärztinnen die einzige Berufsgruppe, die kein Homeoffice machen können. Also definitiv
Ja.
nicht. Also klar, administrative Aufgaben, aber wirklich
Ja.
praktizieren funktioniert halt einfach
Können wir
nicht.
nicht. Ja.
Und damit ist halt auch alles an Urlaub wirklich komplett konträr, aber
Ja.
super wichtig natürlich auch, um sich einfach so ein bisschen wieder zu sammeln.
Was ich letztens von einer Freundin gehört habe, eigentlich super spannend, fand ich. Und zwar nutzt die ChatGPT für ihre Jahresstruktur und sowohl Jahres- als auch Monats- und Tagesstruktur.
Ach krass.
Die fragt dann nämlich ChatGPT: Ich möchte gerne dieses Jahr das, das, das und das machen. Ich habe so und so viel Urlaub und ich habe das und das Budget. Schreibe mir eine Struktur, was sinnvoll wäre für mich, das dieses Jahr aus finanzieller und aus Urlaubssicht und so weiter zu machen. Und der andere Aspekt für das, was ja viel dichter dabei liegt im Grunde, ist für den Tag. Dann sagt die, ich habe die 5 Aufgaben zu erledigen. Es ist jetzt 13:30 Uhr und ich habe noch so viele Stunden. Ich möchte eine Stunde Freizeit haben. Strukturiere mir den Tag.
Also ganz ehrlich, ich finde das ja schön und gut, aber mir fehlt da so ein bisschen die Individualität und Kreativität. Ich habe Sorge, wenn ich sowas abgeben würde,
Ja.
dass ich so ein bisschen verdumme.
Dass man das sich nicht mehr selber machen muss.
Ja, nee, kann.
Ja, nicht mal kann.
Kann.
Okay.
Also da hätte ich vor Angst. Also komischerweise, also AI macht ja immer den Menschen Angst, was eigentlich absurd ist. Ich habe mir dazu auch mal eine längere Podcast-Folge angehört, wo es ja darum geht, dass die AI halt so schlau ist, wie wir sind und kein Bewusstsein hat, auch wenn das für den Menschen oft als Bewusstsein erscheint, ist es nicht so, weil es nicht menschlich ist, sondern einfach nur gebündelte Abläufe und Reaktionen eben dann kommen, die sich für uns so anfühlen. Aber trotzdem einfach nur diese Aufgaben so komplett abzugeben, finde ich, findest du nicht? Das finde ich ein bisschen
Nein, also wie gesagt, fragwürdig. ich fand die Idee einfach cool zu sagen, man spart sich diese Zeit, darüber nachzudenken. Ja. Denn die Aufgaben runterschreiben kann man. Ich liebe diesen Prozess. Du weißt ja, wie sehr ich es liebe, Dinge aufzuschreiben, da mir drüber Gedanken zu machen. Und dann fallen einem tausend andere Dinge ein. Ich bin ja auch ein Papiermensch. Ich liebe Dinge mit dem Stift auf ein Papier zu schreiben. Ja. Das hast du bei ChatGPT nicht. Ich habe es trotzdem mal aufgeschrieben. Na, ich habe folgendes Selbstexperiment gemacht. Ich habe die Aufgaben, die ich hatte, an dem Tag in eine Liste geschrieben. Dann habe ich mir die Zeit gestoppt, habe mir einen Tagesplan geschrieben und dann habe ich dasselbe bei ChatGPT gemacht. Das erste, was ich verglichen habe, war der Ablauf.
Ja.
Der Ablauf war ähnlich und ich fand die Ideen, die ChatGPT hatte, gar nicht schlecht, weil nämlich ChatGPT Dinge gekoppelt hat, wie zum Beispiel was Kreatives und danach machst du Sport und dann machst du was für deinen Geist. Das Geile war auch, dass ChatGPT immer erklärt hat, warum es die Aufgaben an die Stelle gesetzt hat.
Typisch.
Und Zeitunterschied, also meinen eigenen Plan, habe ich ungefähr in 10 Minuten geschrieben und ChatGPT hat mit Eintippen 30 Sekunden gebraucht.
Ja, natürlich ist es, ja, verstehe ich schon. Aber ich glaube, es ist schon auch ein Erfolgserlebnis, den Prozess ganz von Anfang bis Ende einmal durchzuhaben, erstens. Und zweitens, wird ja auf Social Media im Moment überall beschrieben, so dieses, ich muss erstmal aufstehen und dann ans Tageslicht gehen. Ich darf nicht auf mein Handy gucken. Dann muss ich irgendwas Zuckerfreies frühstücken, weil sonst ist mein Blutzucker ganz weit oben. Und dann muss ich danach das und das machen. Im Endeffekt machst du dann Dinge, die eigentlich für dich gut sind, aber im Endeffekt bist du total gestresst, weil du tausend Dinge erledigst in der Reihenfolge, die eigentlich für dich überhaupt nicht natürlich ist. Und das würde ich jetzt mal überlegen, ob das nicht vielleicht dann, also du hast jetzt gesagt, es war ähnlich, aber wenn man das jetzt immer so macht, fühlt man sich nicht irgendwann so ein bisschen leer?
Also ich benutze ChatGPT zum Beispiel ganz viel für Laufpläne, um mir Laufpläne zu erstellen. Ja. Und da gibt mir ja ChatGPT zum Beispiel auch die Aufgabe, du musst jetzt am Freitag einen Intervalllauf machen und ich habe aber eigentlich gar keinen Bock mehr.
Ja, ja, verstehe ich.
Und dann habe ich aber nicht dieses, okay, ChatGPT sagt jetzt das und das Intervall, du musst jetzt so lange so schnell laufen, dass ich dann einen Hass bekomme auf das Programm, sondern ich bin dann in meinem Kopf und ziehe das durch und das Intervallprogramm, ob es jetzt einen Trainer geschrieben hätte oder ChatGPT, wäre mir egal.
Ja, aber da ist der Unterschied, dass du da ja ein Fachwissen vereint bekommst, was du selbst vielleicht nicht hast. Und das ist ja bei deinen persönlichen Dingen eigentlich nicht so, weil da solltest du ja selber wissen, wie es für dich am allerbesten funktioniert. Und bei solchen Dingen wie Laufplänen, da hast du natürlich das geballte Wissen sozusagen entgegengebracht wird, wie es wirklich am besten funktioniert, basierend auf was auch immer für Studien.
Naja, wir sind halt Spät-ChatGPT-Benutzer quasi.
Ja, ich benutze das bestimmt auch falsch. Ich habe nicht mal die App. Ich benutze das im Browser.
Die Bücher habe ich gelesen. Also ich bin ja immer jemand, bin ja sehr, sehr hinterfragend bei diesen Dingen. Ich möchte nicht, dass ChatGPT mir etwas schreibt und dann würde ich dem blind vertrauen. Sondern ich will die Expertise gerne aus einem Buch.
Ja, ja.
Mit Seiten und Schrift. Ja, aber dein Punkt, ich verstehe, wo du hin willst mit dem Punkt. Wenn man das weiterführen würde, kann es sein, dass das passiert. Dafür sind wir jetzt vielleicht schlechte Beispiele.
Ja.
Aber es gibt bestimmt Über-User, wo das passieren kann.
Ja, es ist halt auch eine Frage, so ein bisschen, ne, es ist eine Weiterentwicklung. Aber das ist jetzt hier ein weites Feld. Wir driften ab. Wie ja am Anfang schon angesprochen, ist das ja auf jeden Fall auch ein Jahr mit großen Herausforderungen und Anforderungen, die an uns gestellt werden. Und damit ziele ich jetzt ganz konkret auf die IDS ab, weil ich glaube, dass gerade jetzt in der letzten Zeit sich extrem viel getan hat, gerade was diese technischen Innovationen anbelangt und eben auch das Integrieren von künstlicher Intelligenz. Und das wird uns definitiv vorgestellt werden. Und ich glaube, das wird so viel wie noch nie.
Ich bin super, super gespannt, was da alles kommt, weil ja, das so schnell geht, die Entwicklung, dass bis dahin, das ist ja jetzt in 3 Monaten, wahrscheinlich schon irgendwelche anderen Sachen wiederkommen.
Ja.
Ich hoffe ja so ein bisschen darauf, dass da irgendein Roboter ist,
ja,
den man sich angucken kann, wie der am Patienten arbeitet. Dass man da irgendwas machen kann, das hoffe ich.
Ja, das hoffe ich auch. Also wir werden uns da bestimmt alle mal treffen.
Ja.
Da müsst ihr auf jeden Fall Bescheid und Hallo sagen. Wir werden euch in unseren...
Die, die uns erkennen und auch sehen bei YouTube. Die anderen kennen ja nur unsere Stimmen.
Aber wir werden auf jeden Fall auf Social Media euch auch so ein kleines bisschen mitnehmen.
Ja.
Sodass ihr uns verfolgen könnt. Aber ja, kommen wir noch mal ganz kurz dazu. Ich denke mal, die ganzen Fortbildungsangebote werden sich auch jetzt stetig anfangen zu wandeln.
Mhm.
Und wir müssen ja sowieso alle in 5 Jahren 125 Fortbildungspunkte sammeln in Deutschland.
Ja. Wer unseren Instagram-Kanal ganz aufmerksam verfolgt, der hat ja auch gesehen, dass Nora eine ganz besondere Art und Weise gefunden hat, ihre 125 Fortbildungspunkte zu sammeln, was nicht nur Zeit, sondern auch kosteneffizient ist. Und
ja,
Nora kann es ja gerne mal nochmal erzählen, was das ist.
Ja, also wer es jetzt von euch noch nicht gesehen hat, ich mache ganz gerne diese Zahnmedizin-Report-Hefte. Das hier ist übrigens keine gesponserte Werbung.
Oh, schön, dass du es selber sagst, Nora. Ich bin ganz stolz auf dich.
Sondern das sind halt einfach Fortbildungshefte, die man sich bestellen kann. Man kann das Ganze auch online machen. Mhm. Ich mache natürlich dann nochmal Fortbildungen, die mich interessieren. Aber damit weiß ich eben gesichert, ich habe diese Punkte und ich bin immer informiert. Die kommen einmal im Monat raus und haben eben immer ganz neue aktuelle Themen und Studien, Untersuchungen, die dann davor liegen, sodass man eben relativ fix so einen kompletten Rundumschlag mit den neuesten Ideen und Forschungen bekommt und eben eine kleine Selbstüberprüfung danach hat. Das ist nicht anspruchsvoll. Da muss man einfach nur ein bisschen Multiple Choice danach machen und kriegt dann eben seine 2 Punkte.
Ja. Was ich daran total interessant finde, ist, dass das ja sehr umfassend ist. Es ist ja nicht nur ein Fachgebiet, in dem man sich sehr intensiv vorbereitet oder halt fortbildet, sondern du kannst ja gerade auch bei jungen Kolleginnen und Kollegen, dass man da überall mal reinschnuppern kann, ist super interessant.
Ja, und auch für ältere Kollegen, die teilweise schon so ein bisschen eingerostet sind und sich eigentlich gar nicht mehr so richtig da beschäftigen. Das ist ja schon häufiger so, würde ich mal vermuten. Also höre ich zumindest von vielen Patienten auch, dass sie dann sagen, ich gehe lieber zu jüngeren Behandlern. Ich habe das Gefühl, die sind eher auf dem neuesten Stand.
Ja, das ist zum Beispiel was, das habe ich mir so vorgenommen. Ich werde mich immer fortbilden. Ich werde immer auf dem neuesten Stand sein. Mhm. Und wenn ich mit 60 noch lernen muss, einen Roboterarm zu benutzen, dann werde ich das tun.
Ja, total. Also warum nicht, ehrlich gesagt? Man hat dann eben die meiste Erfahrung. Eigentlich ist man dafür dann der beste User, weil man die Erfahrung kombiniert eben dann mit dem neuesten Fachwissen. Jackpot. Also besser geht's eigentlich nicht.
Das ist halt so ein bisschen jetzt die zahnärztliche Seite. Da muss ja jeder im Grunde selber wissen, was ihn da interessiert. Mhm. Was für mich 2025 super spannend ist, dass ich mich auch nochmal weiter spezialisieren will und da halt eine größere Fortbildung jetzt bei mir quasi ansteht. Und da hast du ja, bist ja immer gesaved mit den Fortbildungspunkten. Das finde ich auch immer sehr entspannt.
Genau.
Aber dass du weißt, dass du auf lange Zeit, wenn du jetzt nochmal einen Master machst, dann wieder deine Fortbildungspunkte gesaved bist.
Ja.
Auch wenn du da sehr viel mehr Geld investierst. Aber das ist zum Beispiel was, das ist für mich nicht nur beruflichen Punkt, sondern das ist für mich auch privat etwas, was mich weiterbringt, weil hatten wir ja auch in unserer Fortbildungsfolge mal besprochen, das Netzwerk, das baust du dir ja eben auf, du hast da die sozialen Kontakte, investierst sehr viel Zeit und eben auch Geld, logisch, welche Zeit ich dann aber nutzen werde, also wenn man da ja dann vor Ort sein muss, liebe ich es, auf langen Zugreisen Podcasts zu hören und mich da privat weiterzuentwickeln. Ich habe ja gerade eben schon mal kurz gesagt, ne, im Finanzsektor zum Beispiel höre ich ganz viele Podcasts und mein Favorite auf langen Runs, also langen Läufen, sind Hörbücher zu hören und da höre ich am liebsten eben auch was mit ein bisschen Inhalt. Ich wechsle das dann immer ab. Also ich höre dann immer Ich bin jetzt gerade dabei, die Tolkien-Bücher nochmal zu hören, nicht zu lesen. Sind ja sehr lang und dann höre ich immer ein Tolkien-Buch und dann darf ich dann danach sozusagen nicht noch Belohnung. Ein neues, sondern dann muss ich dann halt eins mit Inhalt hören quasi. Okay. Aber das mache ich auch total gerne, weil ein dieser Input auch in seinem Privaten so viel voranbringt.
Ja, ja. Also ich hatte das ja schon einmal erwähnt, für mich ist die Kommunikation dieses Jahr ganz groß geschrieben, privat und beruflich. Ich möchte mich auf jeden Fall nochmal weiter fortbilden, auch was das Thema Leadership anbelangt, finde ich super wichtig und hat vielleicht auch so ein bisschen mehr Konsequenz dann. Und das
hast du dann ein bestimmtes Buch, was du jetzt gerade im Kopf hast oder was du oder irgendein Podcast den du da hörst?
Also, ich meinte jetzt tatsächlich eher Fortbildung, jetzt auf die Praxis bezogen, aber privat ein ganz spannendes Buch für Führung. Und zwar ist das hier einmal The Power of a Positive Team von John Gordon. Wer diesen Podcast hört hier, den hörst du doch mit dem CEO.
Diaries of a CEO mit Stephen Bartlett.
Ja, genau. Und da war er nämlich auch schon einmal zu Gast. Und dieses Buch ist ziemlich kurz, kann man also wirklich mal schnell weglesen. Und das handelt eben davon, wie viel Macht man eben hat als Führungsperson, wenn man eine positive Einstellung in sein Team weiterträgt. Also es fußt wirklich eigentlich genau auf dem, was wir immer so predigen, dass wenn man als Führungsperson eine klare Vision hat und das mit Wertschätzung und Positivität ins Team trägt, eben eine nachhaltig erfolgreiche Teamstruktur auch erreichen kann. Also ich kann es sehr empfehlen. Und finde das sehr, empowerend. Aber du hast doch auch irgendwann mal so ein Buch gelesen, von dem du mir erzählt hattest oder einen Podcast gehört. Was war das nochmal?
Und zwar ist das von Stefan Mehrath, Der Weg zum erfolgreichen Unternehmer. Und da geht's darum, dass ein Mann, der kurz vorm Burnout stand oder halt einen Burnout hatte, sich und sein Unternehmen komplett auseinander nimmt, innerlich quasi, die unterschiedlichen Ebenen. Das ist ja was, wo ich für mich so ein Leuchtemoment, wo ich dachte, ah, so ist es bei uns, wo man diese verschiedenen Ebenen in der Zahnarztpraxis auf ein Unternehmen gemünzt in diesem Falle, aber wo man da versteht, du kannst für das Unternehmen arbeiten als Arbeitnehmer, du kannst im Unternehmen arbeiten als Manager und du kannst am Unternehmen arbeiten als Unternehmer. Und diese drei Ebenen sind wir ja in Personalunion und das wird da so gut erklärt und nimmt dir so viel von diesem Stress zu versuchen, alles gleichzeitig und gleich gut zu sein, weil wir nur eine Sache und zwar den Arbeitnehmer ja eigentlich gelernt haben in der Ausbildung. Geniales Buch, also mega Empfehlung hier für alle, die sich auch selbstständig machen wollen oder die selbstständig sind, finde ich persönlich. Was da auch besprochen wird, ist Zeiteffizienz, also wie geht man mit der Zeit um, die man hat. Das wollten wir ja eigentlich noch in dieser Folge besprechen.
Ja, wir merken schon wieder, wir haben dafür...
Wir haben uns festgequatscht.
Ja, wir haben so viel dazu zu sagen und wollen das gerne mit euch teilen, dass das hier unser Teil Nummer 1 ist und Teil Nummer 2 wird noch folgen.
Learning der Woche.
Mein Learning der Woche ist mega cool und zwar hat mir das ein jüngerer Kollege erzählt, der gerade aus der Uni kommt. Und der hat nämlich eine Untersuchung gemacht über Gingiva-Former, also Healing Abutments. Und er hat rausgefunden, dass dann Healing Abutments öfter benutzt werden. Das ist ja oft so in der Praxis, dass sie dann, nachdem die nicht mehr nötig sind, desinfiziert und sterilisiert werden, dass die aber immer noch kontaminiert sind. Und dann hast du ein schön gesetztes Implantat und dann setzt du da ein wieder kontaminiertes Healing Abutment drauf und hast ja ergo eine viel höhere Wahrscheinlichkeit, dass sich eine Periimplantitis bildet oder eine Mukositis, die zu Periimplantitis führen kann. Er hat verschiedene desinfizierende Flüssigkeiten untersucht, wie die Oberflächen von den Healing Abutments desinfizieren. Und der Clou an der Sache ist, das, was am besten funktioniert hat, hat jede Zahnarztpraxis im Haus. Und zwar, das, was am besten funktioniert, ist Natriumhypochlorid.
NaOCl!
Genau. Du kannst also dein Healing Abutment einfach in Natriumhypochlorid legen, dann schraubst du es in das Implantat. Das einzig Wichtige ist, und jetzt hier Obacht, wenn du vorher mit CHX gespült hast im Implantat, dann aber musst du noch mal zwischenspülen. Das ja. will ich nur eben sagen, weil natürlich die Reaktion Hypo und CHX, das kennt jeder. Und ich weiß, dass viele die Implantate vorher noch mit CHX spülen. Oder zum Beispiel, dass im Healing Abutment einmal durch CHX-Gel ziehen und dann einschrauben. Du musst es vorher halt einmal zwischenspülen. Nora hat es heute gerade ausprobiert und ja. es brennt nicht auf der Zunge, hat sie mir erzählt.
Ja. Ich hatte einen Patienten, der kam quasi mit verlorenem Gingiva-Former, also war der ja per se schon mal kontaminiert. Und dann habe ich den da reingetan in dieses kleine Dappenglas mit Hypo. Mhm. Und dann habe ich da gesessen und mir gedacht, oh Gott, das wird ja jetzt brennen. Also habe ich danach noch dann eine sterile Kochsalzlösung in ein anderes Dappenglas füllen lassen und habe das dann da nochmal reingetan. Und dann habe ich es aber erstmal bei den Patienten auf der Zunge getestet und meinte, ganz kurz, Sie müssen mal kurz testen, brennt das? Ich konnte ja nicht selber probieren.
Na, das ist danach hoffentlich ein sehr sauberes Gefühl.
Ja, ja, definitiv. Ich habe Ihnen das auch erzählt, denn wir haben ja gelernt, wir müssen den Patienten auch immer erzählen, was ja. das für positive Effekte hat, habe ich dann gemacht. Mhm. Fand ja. er super, hatte auch ein gutes ja. Gefühl. Und wir wissen ja, Placebo, selbst wenn es ja. jetzt nicht geholfen hätte, hätte auch geholfen.
Dental Empowerment.
Vielleicht findet der ein oder andere sich jetzt hier wieder. Mir geht's super gut, irgendwie läuft alles, ich verdiene gerade richtig viel Geld, meine Patientenfälle laufen super, ich habe richtig coolen Urlaub geplant und das und das und das ist jetzt auch noch passiert. Und irgendwie habe ich fast schon das Gefühl, das ist alles viel zu gut. Und habe ich das überhaupt verdient? Kann sein, dass mir vielleicht bald was Schlechtes passiert, weil das kann eigentlich gar nicht alles so toll sein. Das sind solche Gedanken, die habe ich zumindest in den letzten Jahren ab und zu mal gehabt. Und was mir jemand gesagt hat, der mich sehr inspiriert, das möchte ich euch jetzt auch sagen. Und zwar, das Leben verläuft in Wellen. Und es gibt Momente, in denen wird ein Downer kommen. Das ist auch okay so. Und das macht auch diese Highs nicht schlechter. Sondern man sollte eben versuchen, sich in diesen High-Situationen so viel Resilienz daraus aufzubauen, dass man diese Low-Situation dann im Endeffekt gut abpuffern kann. Also das Leben verläuft in Wellen, ist dann immer wieder so ein Satz, der Anni und mir in den Kopf kommt, wenn dann doch wieder so eine Situation kommt, in der man sich denkt, oh, Scheibenkleister, das geht jetzt irgendwie in die falsche Richtung, nicht, dass ich in eine Abwärtsspirale komme. Denn indem man sich dessen bewusst ist, kann man das gar nicht. Das passiert nicht. Also das ist ja. vielleicht ein Satz für euch.
Wie der Schmerz bei einer Pulpitis. Er kommt in Wellen, er kommt und geht. Und am Ende wird es aber immer mehr. Das heißt, in unserem Falle für das Leben immer positiver. So kann man es so sehen. Falls euch diese Folge gefallen hat, dann könnt ihr uns auch gerne zuschauen, und zwar auf YouTube, falls ihr uns in unserem privaten und beruflichen Leben miterleben wollt. Dann könnt ihr das am besten auf TikTok oder auf Instagram.
Und wir freuen uns natürlich auch über ein Abonnement hier bei Spotify oder wo auch immer ihr uns jetzt gerade hört.
Weil wir uns ja in dieser Folge so grandios verquatscht haben, sprechen wir das nächste Mal über Zeiteffizienz, über Zeittracking, alle Tools, alle Apps, die es da gibt, die es euch erleichtern, die Zeit in der Praxis und auch zu Hause besser zu nutzen und welche Rhythmen wir da für uns gefunden haben.
Und all das hört ihr dann nächsten Mittwoch in unserer neuen Folge. Bis dahin, ihr Lieben.
Ciao.
Ciao.
Beyond the Floss.
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 The Empowering Dental Podcast.
Wir nehmen euch mit in unseren privaten und beruflichen Alltag als Zahnärztin.
Sprechen über Höhen und Tiefen, ein gesundes Mindset und mentale Balance in der Zahnmedizin.
Teilen mit euch, was es wirklich heißt, heutzutage Zahnarzt zu sein.
Und bei uns findet ihr Empowerment für euer Daily Dental Life.
Jeden Mittwoch, überall da, wo es Podcasts gibt. Folgt uns gerne auch bei YouTube, TikTok und Insta.